Radio SRF.
Es ist 7 Uhr, am Mikrofon ist Philipp Schapri. Zürich rutscht noch weiter nach links. Wir sprechen gleich über die Stadtratswahlen. Mit dem Einzug von Richard Wolff hält Rot-Grün jetzt 7 von 9 Sitzen. Weitere Themen: Deutschland diskutiert über FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß, hat der Vorzeigepräsident Steuern hinterzogen, und der Impfausweis, den man nicht verlieren kann, das Impfbüchlein soll elektronisch werden. Das Wetter: zunächst Wolken und Regen, dann auch einige sonnige Abschnitte bei 14 Grad. In keiner anderen Deutschschweizer Stadt haben FDP, CVP und SVP weniger zu sagen als in der Stadt Zürich. Denn nach dem Wahlsonntag lautet die neue Zusammensetzung der Regierung 7-mal Rot-Grün und nur 2-mal bürgerlich. Cordin Vinzenz ist der Frage nachgegangen, was das für die Politik in der größten Schweizer Stadt bedeutet.
Auf dem Papier ist das Wahlergebnis von gestern logisch. In Zürich, wo die Linke stärker ist als die Bürgerlichen, hat ein Linker gegen einen Freisinnigen gewonnen. Und doch, das neue Kräfteverhältnis in der Stadtregierung ist ein Einschnitt und für die Bürgerlichen der endgültige Bruch mit dem letzten Rest Konkordanz. In den Augen von SVP-Präsident Roger Liebi ist das Wahlergebnis darum ein Desaster.
Es ist nicht das Wesen der Stadt Zürich, dass sie eine solche Regierungs- und Oppositionspolitik im grundsätzlichen Sinne hat, und das ist damit eingeleitet worden und nicht zum Wohl der Stadt leider.
Es drohe eine Blockade, weil jetzt neben der SVP, die schon seit den 90er Jahren fast jede Abstimmungsvorlage des Stadtrates bekämpft, auch die FDP öfter Opposition machen könnte. FDP-Präsident Michael Baumer hat sich jedenfalls vorgenommen,
dass wir unsere Themen voranstellen und halt weniger die bisher ausgewogenen Vorlagen des Stadtrates unterstützen. Denn ich glaube, diese Vorlagen werden nicht mehr ausgewogen sein, und da droht jetzt eben eine Blockade.
Uneingeschränkt Freude am Wahlergebnis gab es gestern unter den Politikern eigentlich nur beim Wahlsieger Richard Wolff und seiner kleinen Linkspartei. Bei der großen SP dagegen war ein gewisses Unbehagen auszumachen. Stadtpräsidentin Corinne Mauch von der SP sah sich veranlasst zu betonen:
Ich werde einfordern, wie ich es in der Vergangenheit schon eingefordert habe, von unserem Gremium, dass wir diese konstruktive Politik auch in Zukunft fortführen.
Und SP-Co-Präsidentin Beatrice Reimann sah im Wahlergebnis zwar eine Bestätigung links-grüner Stadtpolitik, sagte aber auch:
Natürlich ist eine ausgeglichene und Mehrparteienregierung für mich immer noch die bessere als ein Zwei-Parteien-System.
Neben dem Linksruck in der Stadtregierung dürfte noch etwas anderes das politische Klima in Zürich in nächster Zeit verschärfen. Schon in 10 Monaten sind Gesamterneuerungswahlen. Die Bürgerlichen werden ab heute mit allen Mitteln die Politik der Stadtregierung bekämpfen, um sich kommenden Februar als Alternative zu empfehlen. Und auf der linken Seite werden die drei Parteien vermehrt auf sich selbst schauen müssen, damit sie ihre Sitze in der Stadtregierung halten können.
Die Zeit 7 Uhr und gleich 3 Minuten, weiter mit den Nachrichten und Andrea Just.
Die Ermittler um das Attentat in Boston sind der Auffassung, dass die beiden Verdächtigen weitere Anschläge geplant hatten. Der Bostoner Polizeichef sagte gegenüber dem Fernsehsender CBS, die Beamten hätten ein Arsenal selbst hergestellter Bomben und Materialien sichergestellt. In der Zwischenzeit berichten verschiedene amerikanische Medien, der überlebende, aber schwer verletzte mutmaßliche Attentäter sei bei Bewusstsein. Der Mann liege noch auf der Intensivstation, er antworte aber schriftlich auf Fragen der Ermittler. Mitarbeiter der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa haben mit dem angekündigten Warnstreik begonnen. Passagiere müssen sich auf massive Behinderungen einstellen. Die Lufthansa hatte bereits im Vorfeld fast sämtliche geplanten Flüge gestrichen. Von 1700 Flügen sollen nur etwa 30 stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Mitglieder aufgerufen, den ganzen Tag an allen großen deutschen Flughäfen zu streiken. In Paris haben erneut zahlreiche Menschen gegen die gleichgeschlechtliche Ehe demonstriert. Etwa 45.000 sollen es nach Polizeiangaben gewesen sein, die sich an dem Protestmarsch durch die Straßen der französischen Hauptstadt beteiligten. Gleichzeitig fand eine Gegendemonstration statt, für die Gleichheit und gegen Homophobie. Die Armee des syrischen Regimes soll eine Stadt westlich von Damaskus gestürmt und dabei mindestens 80 Menschen getötet haben. Darunter seien Frauen und Kinder, meldeten Oppositionskreise. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London, die der Opposition nahesteht, sprach sogar von 250 Toten. Zahlreiche verwundete Kämpfer der Rebellen seien in Spitälen von Anhängern von Präsident Assad erschossen worden. Von unabhängiger Seite gibt es dazu noch keine Angaben. Nachbeben erschweren die Rettungsarbeiten im Erdbebengebiet in China. Bis zum Morgen wurden mehr als 2000 Nachbeben unmittelbar am Epizentrum registriert. Das stärkste erreichte einen Wert von 5,0. Die Rettungsteams hätten mittlerweile einige der entlegensten Gebiete der Provinz Sichuan teils zu Fuß erreicht. Das Ausmaß der Zerstörung sei aber nach wie vor unklar. Nach dem Beben der Stärke 7 am Samstagmorgen sind laut Behörden mehr als 200 Menschen tot oder werden vermisst.
In Paraguay ist die Colorado-Partei wieder zurück an der Macht. Sie beherrschte den Kleinstaat zwischen Argentinien und Brasilien schon von 1947 bis 2008. Und jetzt hat ihr Kandidat Horacio Cartes die Präsidentenwahlen klar gewonnen. Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Noch bevor die Wahlbehörde die ersten Teilergebnisse bekannt gab, hatte Cartes Herausforderer seine Niederlage eingestanden. Der neue Präsident ist ein schwerreicher Unternehmer und neu in der Politik. Seinen Wählern verspricht er, die Korruption im Land zu bekämpfen und für mehr Arbeitsplätze zu sorgen. Ermittlungen gegen Horacio Cartes in Brasilien und in den Vereinigten Staaten wegen Drogendelikten und Geldwäscherei sind erfolglos verlaufen. Der 56-jährige Multimillionär bringt die rechtskonservative Colorado-Partei an die Macht zurück. Die Bewegung hatte während 3 Jahrzehnten die Militärdiktatur von Alfredo Stroessner gestützt, Paraguay aber schon davor beherrscht. Sie gilt als Staatspartei und Modernisierungsbremse zugleich. 2008 war es der Linken mit Fernando Lugo gelungen, die Colorados an den Urnen zu schlagen. Die Hoffnungen auf eine Bodenreform hat Lugo aber nicht erfüllt. Letzten Juni setzte das Parlament den ehemaligen katholischen Bischof in einem irregulären Verfahren ab. Die Neuwahlen haben Paraguay auf den demokratischen Pfad zurückgebracht. Es wird wohl in die Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur zurückkehren können. Nach der Absetzung Lugos hatten die Mercosur-Staaten Paraguay ausgeschlossen. Innenpolitisch sieht es hingegen weniger rosig aus. Mit den Colorados am Ruder werden die dringend notwendigen Strukturreformen einmal mehr aufgeschoben und Paraguay das rückständige Land bleiben, das es seit Jahrzehnten ist.
Mit Uli Hoeneß, dem Präsident des FC Bayern, beschäftigen sich die deutschen Medien fast jedes Wochenende, aber kaum so sehr wie an diesem. Denn Hoeneß machte nicht Schlagzeilen als Vereinspräsident, sondern als Steuerhinterzieher. Die Schlagzeilen sind groß und noch größer ist die Enttäuschung. Kaspar Selk.
Wenn jemand in Deutschland von Uli redet, dann weiß jeder und jede, wer gemeint ist. Der Mann, der als Fußballspieler von Bayern München in den 70er Jahren 3-mal die heutige Champions League gewonnen hat, der mit Deutschland Welt- und Europameister wurde, vor allem aber der Mann, der als Manager und später Präsident den FC Bayern seit Jahrzehnten mit enormem Erfolg führt. Uli Hoeneß ist aber mehr als Fußball und auch das ist weitherum bekannt. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er gilt als einer, der viel Geld für soziale Zwecke spendet. Ein Freund bezeichnete ihn kürzlich als Vater Teresa. Vor allem aber ist Uli Hoeneß einer, der Stellung bezieht. Er redet in Talkshows und Vorträgen immer wieder über Politik, konservativ, aber sozial. Er spricht über Dinge wie Steuerpolitik und Gerechtigkeit. Er wendet sich etwa gegen hohe Steuern, weil die Reichen damit aus dem Land vertrieben würden. Und er äußert Sätze wie «Ich weiß, das ist doof, aber ich zahle volle Steuern». Hat er offenbar nicht getan. Jedenfalls ist jetzt bekannt geworden, dass er sich selber angezeigt hat, weil er unversteuertes Geld in der Schweiz besitzt. Auf der Reservebank, wie die Bild-Zeitung hämisch kommentiert, unter dem Titel Uli du Tor. Wie viel Geld er nicht versteuert hat, ist noch nicht bekannt. Hoeneß lässt nur verlauten, er habe auf das Steuerabkommen mit der Schweiz gehofft, welches Hinterzieher nach hohen Geldabzügen straffrei und anonym gelassen hätte. Nachdem das Abkommen gescheitert ist, hat er sich im Januar offenbar entschlossen, sich den Steuerbehörden gegenüber zu outen. Ob er jetzt mit einer schweren Strafe zu rechnen hat, hängt davon ab, ob gegen ihn schon untersucht wurde, als er sich erklärte, oder ob er das noch vorher getan hat. Auch das ist noch nicht bekannt. Klar ist nur zweierlei. Zum einen, dass die Gegner des Steuerabkommens mit der Schweiz sich einmal mehr bestätigt fühlen. Ohne unseren Widerstand wären Leute wie Hoeneß unentdeckt davongeschlichen, triumphieren Sozialdemokraten und Grüne. Und aus einem großen Rollenvorbild wird zum Schrecken der deutschen Öffentlichkeit ein Problemfall. Der säulenheilige Uli Hoeneß mutiert zum Straftäter.
Wüssten Sie, wo Ihr Impfbüchlein aufbewahrt ist? Wenn ja, gut. Wenn nein, dann geht es Ihnen genau gleich wie einem Viertel aller Erwachsenen in der Schweiz. Und wer weiß es denn schon ganz genau, wann welche Impfung nötig ist oder wann wir sie wieder auffrischen müssen? Das Bundesamt für Gesundheit reagiert auf diese Situation und empfiehlt das elektronische Impfbüchlein. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Wann ist die nächste Starrkrampf- oder Keuchhustenimpfung nötig? Ist für eine Indienreise eine Tollwutimpfung angezeigt? Wer sich unter der Internetadresse www.meineimpfungen.ch anmeldet, hat rasch den Überblick. Und bei Bedarf gibt es eine SMS oder Mail, sobald die nächsten Impfungen nötig werden. Das elektronische Impfbüchlein gibt es seit 2 Jahren und werde kaum genutzt, sagt Daniel Koch, der beim Bundesamt für Gesundheit BAG die Abteilung für übertragbare Krankheiten leitet. Dabei fänden rund ein Viertel der Erwachsenen ihr Impfbüchlein nicht mehr und wüssten darum nicht.
Wann hat man sich das letzte Mal impfen lassen? Und es ist natürlich auch so, dass es heutzutage mehr Impfungen gibt und es schwieriger ist, den Überblick zu behalten.
Selbstverständlich lasse sich die Übersicht auch ausdrucken. Das BAG will aber auch Ärztinnen, Ärzte und weiteres Gesundheitspersonal für das elektronische Impfbüchlein gewinnen. Denn auch sie hätten die Anwendung kaum gekannt oder wegen des zusätzlichen Aufwandes gescheut.
Das hat natürlich Kosten verursacht für die Ärzte. Die werden wir jetzt 1 Jahr lang übernehmen. Und es ist natürlich ein Aufwand, wenn man die Impfungen eintragen muss. Und auch hier werden wir versuchen, eine Hilfestellung zu geben, mindestens während einer kurzen Übergangszeit.
So können die Impfungen direkt in der Praxis ins elektronische Impfbüchlein eingetragen werden. Auch der Stiftung Patientenschutz SPO war das elektronische Impfbüchlein bisher nicht bekannt. Doch die Idee überzeugt Präsidentin Margrit Kessler.
Ich finde das eine ausgezeichnete Idee und ich finde es auch richtig, dass jetzt publik gemacht wird. Das wird das Leben vereinfachen, vor allem wenn man ins Ausland, in die Ferien will. Ich muss sagen, ich werde das auch anwenden.
Wie viele es ihr gleich tun wollen. Das Bundesamt wollte sich nicht auf eine Prognose einlassen, findet es aber an der Zeit, die Vorteile eines elektronischen Impfbüchleins zu nutzen.
Weiter geht's nun mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.559 Punkten plus 1,8%. Der Dollar wird zu 93 Rappen 28 gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,91 bzw. zu einem Dollar 30,70. Das Wetter, es hat viele Wolken und es fällt etwas Regen. Am Nachmittag gibt es sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht 14 Grad. Im Süden gibt es am Vormittag längere sonnige Abschnitte bei 18 Grad.
Die Informationen von heute Morgen mit der Redaktion von Erich Wies. Mein Name ist Philipp Schapwi.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.